Vierte, wir machen hier immer doch einen kleinen Rückblick. Wir haben also gesprochen über die Krone der Schöpfung, das ist der Mensch. Die Krone der Schöpfung, der Mensch. Und dass der Schöpfer, der uns geschaffen hat, uns mit Grundbedürfnissen geschaffen hat. Also jeder von uns braucht die Erfüllung, will er glücklich sein, richtig happy sein, braucht er die Erfüllung der Grundbedürfnisse, welche da sind. Wertschätzung, er braucht Wertschätzung, er braucht Anerkennung, er braucht Lob, Liebe, Annahme, Geduld, Erbarmen, Wahrheit, gerecht behandelt zu werden und Freiheit. Das mögen jetzt vielleicht nicht alle sein, aber ist doch die grundlegende. Wenn er diese Dinge bekommt, dann wird seine Seele sich gesund entwickeln. Er wird glücklich sein in seinem Herzen. Wenn er diese Dinge nicht bekommt, und außerdem sind diese Dinge unabhängig, das habe ich auch nochmal aufgeschrieben, von dem Geschlecht, von der Hautfarbe, von dem äußeren Erscheinungsgebild, seiner Bildung, seiner Kultur oder seinem Intelligenzquotienten. Wenn diese Grundbedürfnisse erfüllt werden, ist die Folge davon eine gute Frucht in seinem Leben. Das heißt, er fühlt sich geborgen, er fühlt sich angenommen, er ist gesund in seiner Persönlichkeit. Wenn er diese Dinge nicht bekommt, das fehlt in seinem Leben, wird er irgendwo in seinem Herzen eine Mangelerscheinung haben. Und die Mangelerscheinungen führen dazu, dass er auf irgendeine andere Art und Weise es versucht, sich zu erfüllen. Zum Beispiel, ein Mensch, der keinen Lob, keine Anerkennung, keine Wertschätzung bekommen hat, der versucht auf dem Gebiet, auf dem er meint, das kann ich gut, der versucht er sich das zu erwerben. Er wird das also tun, um zu beweisen, guck mal hier, wie wertvoll ich bin. Weil wir hier einige Friseurinnen haben, können wir doch nicht? Können wir doch in das Gebiet reingehen. Also wenn ihr gut auf eurem Gebiet seid, dann werdet ihr richtig da euch reinknien und werdet das so gut wie möglich machen, dass alle sagen, oh, so eine gute Friseurin wie? Sowieso haben wir nie gehabt. Und dann, oh, ist das Herz so weit. Das habe ich gesucht, das habe ich gebraucht. Also diese Grundbedürfnisse müssen erfüllt werden, will der Mensch gesund sein. Darüber haben wir gesprochen auf diesen Kassetten. Hat er das nicht, kriegt er das nicht, kriegt er Schaden in seiner Seele, die drücken sich aus durch Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, Einsamkeit, Verlassenheit, Formen von Ängsten, Aggression, Wut, Zerstörung, Leben in Scheinwelten. So, das sind also alles diese Dinge. Dann haben wir über die Lebensgesetze gesprochen, die in diese Welt hineingeschrieben sind. Das können wir nicht alles jedes Mal wiederholen, aber wie gesagt, da sind Kassetten, ihr könnt euch das anhören. Ihr könnt diese Abend also nachhören. Wir haben schlussendlich dann gesagt, der Schöpfer, der uns geschaffen hat, da lassen wir mal ganz außen stehen, wie der wirklich heißt, der muss uns diese Grundbedürfnisse erfüllen. Wenn der uns die Grundbedürfnisse nicht erfüllt, dann sind wir wie jemand, wie einer, der ein Auto herstellt, aber wir tanken nicht. Der Hersteller des Autos, der weiß, mindestens der weiß, dass ein Auto immer wieder Benzin braucht und dass ein Motor Öl braucht, das weiß der. Der weiß jede Kleinigkeit und so weiß auch unser Schöpfer, dass wir diese Grundbedürfnisse brauchen. Wir können also diese Dinge, die jeder Mensch braucht, egal ob er Moslem ist, ob er Hindu ist, ob er Buddhist ist, der braucht die alle. Jeder braucht sie. Diese Grundbedürfnisse. Und darum kann man diese Grundbedürfnisse an jedes Buch legen. An den Koran, an jedes Buch. Und der, der sie erfüllt, der ist der Schöpfer. Kann man das verstehen? Wenn der Koran dir die Grundbedürfnisse erfüllt, die du brauchst, um glücklich zu sein, dann ist der Schreiber des Koran der wirkliche Schöpfer. Genauso mit dem Hinduismus, mit Buddhismus. Aber wenn ihr das alles echt prüft und euch Zeit nimmt für diese Dinge, dann werdet ihr merken, es erfüllt nur einer, der, der die Bibel geschrieben hat. Er ist der Einzige, der auf diese Grundbedürfnisse achtet, der sagt, du bist wertvoll für mich. Ich hab dich lieb. Ich hab dich teuer erkauft. Immer wieder finden wir diese ganze Bibel voll von Wertschätzung für uns Menschen, von Anerkennung und Lob. Zum Beispiel, er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, der Vater, der hat den Sohn für unser Leben gelassen, damit wir Leben haben, wie wird er uns in ihm nicht auch alles schenken? Hier können wir sehen, wie der Vater Fürsorge für uns hat. Oder wenn er mal, das haben wir letztes Mal gemacht, in der Bibel Johannes Kapitel 10 liest, das Gleichnis, was Jesus gegeben hat von dem guten Hirten, dann sagt er, nur einer, der gute Hirte, der wirklich Hirte ist, der kümmert sich um die Schafe. Der sorgt sie, der wird sie einzäunen, der wird sie schützen. Wenn du nur einen anmietest für die Schafe, der hat keine Fürsorge für sie. Könnt ihr das verstehen? Anmieten? Jemand, der, den du nur bezahlst dafür. Der hat nicht so viel Fürsorge wie der, dem die Schafe gehören. Ist überall selbstverständlich. Ja? Und dann sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Könnt ihr die Selbstlosigkeit sehen, in der Sohn des Vaters, der die Bibel geschrieben hat, wie selbstlos er ist. Denn geht es nicht um sich selbst, denn geht es nur um uns. Er ist besorgt um uns, das sagt die Bibel. Er ist besorgt um uns. Er ist der Einzige, wo wir keine Angst haben müssen, dass wir ausgenutzt werden. Der Gott der Bibel nutzt niemand aus. Er investiert, immer wieder investiert er. Liebe, Anerkennung, Lob, Wertschätzung in unser Leben. Und wisst ihr warum? Das reflektiert. Wenn Gott sagt, oh Doris, du bist so wertvoll für mich, so kostbar für mich, was passiert dann? Das kann nicht ohne Frucht bleiben. Dann wirst du irgendwann sagen, oh, so hat mich noch nie einer geliebt. Jesus, ich liebe dich auch. Da ist keiner, der mich so liebt, so angenommen hat, so, der so geduldig ist mit mir wie du. Und das stimmt. Wenn wir Jesus Christus kennenlernen, dann werden wir merken, da hat keiner so Geduld, so viel Erbarmen mit uns, so viel Liebe zu uns wie Jesus. Das ist einzigartig, das finden wir nicht. Die Leute aus dem, die Moslems, die haben Angst, wenn die beten, die müssen Angst haben, dass ihr Gott mit ihnen nicht zufrieden ist. Ich stehe immer wieder da, bist du zufrieden mit uns? Haben wir genug gebetet? In der Haltung brauchen wir nicht zu unserem Gott kommen. Die Bibel sagt, wenn ihr betet, dann sollt ihr beten, ich sage es in meiner Sprache, ja, lieber Vater, schön, dass ich dich habe. Ich bin so dankbar, dich zu kennen. Du bist so für mich da, du kümmerst dich um alles. Ich muss mich nicht sorgen, wovon werde ich leben? Werde ich immer genug zu essen haben? Werde ich immer genug zu trinken haben? Und könnt ihr nachlesen, was ich sage, in Matthäus 6 steht das geschrieben. Das alles weiß euer Vater schon, ehe er ihn darum bittet. Ein echter Vater drückt sich aus durch Fürsorge. Fürsorge ist Vorsorge. Das heißt, du weißt noch gar nicht, dass du morgen die Sorge hast. Meinetwegen, für morgen, nimm dich mal dich jetzt mal, für morgen würdest du dich freuen, wenn da ein Ei liege, ja. Du würdest es aber niemand sagen, aber ich sehe das dir an. Dass für morgen würdest du gern. Und ich lege es dir hin und morgen, wenn du aufwachst, ein Ei, das habe ich mir so gewünscht. Was bringt das in dein Leben, wenn einer das immer wieder tut? Wenn einer immer wieder für dich vorsorgt, der überlegt schon, oh, wo kann ich ihre Freude mitbereiten? Das werde ich tun. Was bringt das? Es bringt Liebe zurück. Und die Bibel sagt, Liebe ist stärker als der Tod. Eine echte Liebe, die ist nicht zu trennen. Die ist nicht, selbst, die Bibel sagt, selbst 1000 Wasser können sie nicht auslöschen. Das ist viele Wasser, heißt es. Können sie nicht auslöschen. Und darum, das stärkste Band, was Gott in Jesus Christus zwischen uns und ihm schaffen will, ist nur, er investiert in uns. Er investiert Liebe. Er investiert Fürsorge. Er investiert alles Gute in uns. Nur aus dem einen, weil das in unserem Herzen solch eine Liebe schafft. Ein Liebesverhältnis schafft das. Das schafft nicht ein Bedingungsverhältnis, nicht ein Abhängigkeitsverhältnis aufgrund von Furcht. Oder Römer 8, da steht es, das steht so geschrieben. Wer hat die Hoffnung für alle? Ist jemand hier? Ach, Ingrid. Römer 8, schlag mal auf, bitte. Ich möchte ja mal sehen, wie das bei dir steht. Ich glaube, Vers 5. Diese Verse 14 und 15.
Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes.
Jetzt dieser Vers.
Denn der Geist Gottes führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Nein, er macht euch zu guten Kindern. Deshalb dürft ihr furchtlos und ohne Angst zu Gott kommen und ihn euren Vater nennen.
Ja, ist zwar ganz schön geschrieben, aber doch nicht so, wie es sein sollte. Es gibt ein schöner. Römer 8, Vers 15.
Ja. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes.
Jetzt dieser Vers.
Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater.
Ja, das gibt noch schöner.
Achso.
Ja, bitte, diesmal aus der.
14 auch?
Nein, nur 15. Also,
denn nicht den Geist von Knechten habt ihr empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern den Geist von Kindern, durch den wir rufen, aber, lieber Vater.
Darf ich das mal ein bisschen deutlicher machen?
Ja.
So klar machen? Ihr habt nicht etwas empfangen, durch das ihr euch wieder fürchten müsst vor dem Vater, vor dem himmlischen Vater. Nicht etwas, wo ihr Angst haben müsst, in seine Gegenwart zu kommen, sondern einem, zu dem ihr kommen könnt und könnt sagen, Papi, schön, dass du da bist. So können wir zu ihm kommen. So, in dem Wissen, ich kann wie... ich muss nicht kommen, oh, was hat er heute, ist er heute genervt? Ja? Oder ist er gut, hat er gute Laune? So, ich kann ganz frei kommen, ganz frei zu ihm. Ich muss mir schon nicht Gedanken machen, wie wird er mir heute begegnen? Vielleicht manche Menschen machen sich Gedanken, Moment mal, ich habe heute das falsch gemacht, das falsch gemacht, das und das. Oh, 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 wenn ich jetzt zu dem komme, wie wird er mir begegnen? Er hat gesagt, ihr müsst vollkommen frei von diesem Gedanken sein. Ob ihr falsch oder recht gehandelt habt, Gott wird euch immer im Geist der Liebe empfangen. Und im Geist dessen, ich freue mich, dass du kommst. Du bist mein liebes Kind. Und ich weiß nicht, was ihr für eine Kindheit gehabt habt, aber das ist das Schönste, was uns passieren kann. Angenommen sein, geborgen sein, geliebt sein, geschützt sein. Und das will uns der Gott der Bibel einfach rüberbringen. Ihr seid mir nicht egal, das will er uns rüberbringen. Ihr seid für mich wichtig und ihr sollt mir in der richtigen Herzenshaltung begegnen. Wer zu Jesus gekommen ist und sein altes Leben bereinigt hat, indem er einsieht, oh ja, da gibt es Dinge, die waren nicht in Ordnung. Aber dafür bitte ich um Vergebung und ich will jetzt ein Leben leben, in dem ich den Menschen auch das gebe, was sie brauchen, oder? Ich will meinen Menschen auch Wertschätzung geben, Anerkennung, Lob, Liebe, Annahme. Denn wenn Gott gerecht ist, dann will er Doris das gleiche geben wie mir. Er sagt mir, oh, die Doris, die muss das haben, der Bernd, der braucht das nicht so sehr. Er ist ein gerechter Gott, er will, dass alle das haben, weil er will, dass alle gesund sind. Und dass alle von ihrer Persönlichkeit heil sind. Denn je heiler wir von unserer Persönlichkeit sind, je mehr können wir auch in den anderen hineingeben. Ein unglücklicher Mensch, so Herr Bitterkeit oder wie der heißt, Herr Sauer, wie soll der freundlich zu dir sein? Wie soll der nett zu dir sein? Das kann er doch gar nicht, weil in seinem Herzen keine Zufriedenheit ist. Nur wenn in seinem Herzen Zufriedenheit ist, kann er auch anderen das geben, was der andere braucht. Gut, jetzt sind wir bei den Grundbedürfnissen stehen geblieben, ne? Also zu dem himmlischen Vater können wir in diese Haltung kommen des Geliebtseins, des Geborgenseins, des Angenommenseins. Er, der Schöpfer, wir haben festgestellt, dass nur der Gott der Bibel, ihr könnt euch jedes Buch kaufen, kauft euch den Koran, kauft euch die ganzen Bücher, lest es nach, oder es gibt Bücher, worüber geschrieben wird, was jeder gibt, ihr werdet merken. Entweder drehen die Religion nur um sich selbst, und nochmal, ich habe gesagt auf einen der Kassette, auch die sogenannten christlichen Religionen, die sind die schlimmsten. Weil sie auch eine Lüge sind. Es gibt nur eins, das die Wahrheit ist. Das Evangelium nennt sie die Bibel das. Das ist dieses. Das ist die Wahrheit. Aber Religionen sind immer Menschen, von Menschen gemachtes. Nur aus der Bibel spricht Gott, der Schöpfer, zu uns und zeigt uns seine Liebe und zeigt uns seinen Weg. Weil manche Menschen sagen, ja, aber die Kreuzzüge waren ja auch nicht nun gerade. Natürlich, die Kreuzzüge waren ein Akt der katholischen Religion. Und das ist schlimm. Wann immer Menschen etwas nehmen, und selbst wenn es die Bibel ist, und darum ist es das Schlimmste, weil sie die Wahrheit nehmen und so verdrehen, dass sie etwas daraus machen, was für ihre Zwecke ist. Nochmal, der Gott der Bibel ist für uns besorgt. Dem geht es nie darum, was habe ich davon, sondern was hast du davon. Und wenn er dich glücklich macht, dann wirst du auch andere glücklich machen. Ist das so? Das ist ein göttliches Prinzip. Ja? Und die Religion, die haben auch nur gedacht, zum Beispiel die katholische, ihr müsst alle katholisch werden, sonst könnt ihr nicht selig werden. Hier, Entschuldigung, aber es ist so. Egal welche Richtung es ist, wenn eine Religion nur um sich bekümmert ist, komm in unsere Kirche, dann bist du heilig oder was weiß ich was, dann sag schon hier, mit mir hast du nichts zu rechnen. Weil nicht eine Kirche kann dich heilig machen und selig machen, nur eine Person kann dich selig machen. Nämlich der, der seinen Sohn als Opfer für deine Sünden gegeben hat. Und darum ist, wenn Leute sich auf die Bibel berufen, da gibt es einige, die sich auf die Bibel berufen. Die Zeugen Jehovas berufen sich auf die Bibel, die Mormonen berufen sich auf das. Es gibt einige, die berufen sich da drauf, aber sie verdrehen die Sache und schlussendlich werden sie selbst zum Heilsbringer. Die Zeugen Jehovas sagen, nur wir können gerettet werden. Das ist der überall geht es immer nur wir, ja? Daran erkennt man die Irrlehre. Die Bibel sagt aber, jeder, der an Jesus glaubt, der glaubt an den vom Vater durch den Sohn vollbrachten Opfer für meine Sünden, der kann gerettet werden. Ob er schlussendlich dann Baptist ist oder Freikirchler, das spielt doch gar keine Rolle. Allein das Opfer Jesu macht selig. Amen. Danke. Stimmt. Und darum, jeder, der etwas anderes bringt, verkündigt Irrlehre. Wer das Heil bringt, was sich nicht gründet auf das durch den Vater im Sohn verbrachten Opfer, bringt eine Irrlehre. Könnt ihr das verstehen? Du musst vielleicht noch ein, zwei Kassetten davon erstmal vorwegholen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen viel für mich, aber ich kann nicht jedes Mal den ganzen Dings nochmal neu von vorne beginnen. Und manche Menschen, da sind auch Irrlehren drin, die müssen noch was hinzutun. Da heißt es Jesus und. Ja, auch das ist Irrlehre. Die Zeugen Jehovas, sie müssen so und so viel pro Monat so und so viel mal Schriften verkaufen, Schriften verteilen, sonst müssen sie Angst haben, nicht gerettet zu sein. Ja? Wie gut, dass wir da nicht zugehören. Weil es ist nicht die Lehre der Bibel. Das findest du nicht in der Bibel. Wir sind allein gerecht gemacht in dem Opfer Jesu. Wir müssen nichts mehr hinzutun. Was wir tun, tun wir aus Liebe, weil niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für uns gelassen hat, oder? Und wenn ich glücklich bin und mich hat jemand glücklich gemacht und andere können auch glücklich werden durch den gleichen, dann behalte ich doch das nicht für mich. Das wäre doch absolut egoistisch, oder? Wenn mich einer glücklich gemacht hat und ich weiß, andere können auch durch den gleichen glücklich werden, du, ich weiß was für dich. Ich will, dass du auch so glücklich wirst, wie ich glücklich bin. Dann gebe ich das weiter und jeder andere kann das auch haben. Aber ich sage nicht, unser Bibelkreis macht dich hier glücklich. Hier, der Bibelkreis hier kann dich nicht glücklich machen. Nur Jesus kann dich glücklich machen. Ja. Und wo Jesus im Mittelpunkt steht, wo er groß gemacht wird, da macht es dich glücklich, wo immer du bist. Und wenn du in Oma, Tante Ernas Wohnzimmer bist, wenn die ganze Zeit darüber spricht, dann macht dich das glücklich, obwohl du nicht in der Kirche bist. Weil da Jesus groß gemacht wird. Der selbstlose Jesus, um den geht es. Er ist die zentrale Figur. Also nochmal, sagt einer, du musst noch was hinzutun, um gerettet zu werden, ist er ein Irrlehrer. Selbst die Taufe ist nicht heilsnotwendig. Sie ist gut, aber nicht heilsnotwendig. Ja, ja. Sie ist nicht heilsnotwendig. Und wenn dann einer noch sagt, du kannst nur getauft werden, wenn du zu uns gehörst, ja, da ist es das recht Irrlehrer. Ich weiß nicht, was hätten die Jünger dann gemacht? Die kamen alle in Riesenscharen und haben sich taufen lassen. Da hätten sie einmal Karten tragen müssen. Ich gehöre zur der Gemeinde, ich gehöre zu der Gemeinde. Ja, dann musst du dahin gehen, getauft werden. Wir taufen doch nicht in eine Kirche hinein. Wir taufen doch nicht in eine Gemeinde hinein. Wir taufen in Jesus Christus hinein, zu seinem Eigentum. Das ist Heilslehre. Es bleibt immer das Zentrum der Heilsgeschichte Jesus Christus. Weil er der Selbstlose ist. Weil er die zentrale Person ist. Und das müsst ihr immer festhalten. Jesus ist mein Heil. Und ich muss nichts mehr hinzutun. Was würde passieren, wenn du heute stirbst? Würde Gott dich annehmen?
Ja.
Amen. Ja? Und warum?
Weil
es ein
Kind
ist. Amen. Weil du an Jesus glaubst, an sein Opfer, genau. Und selbst wenn du viele Dinge noch nicht gelernt hast, spielt doch keine Rolle. Ist doch nicht heilsnotwendig. Versteht ihr das? Der Mann am Kreuz, der mit Jesus am Kreuz hing, der hat nur einen Satz gesagt. Er hat in seinem Herzen gedacht, ich bin ein Sünder. Ich hänge hier zurecht. Ich hänge hier wegen meiner Schuld am Kreuz. Dann hat er zur Seite geguckt, hat zu Jesus gesagt, du, ich weiß, du bist zu Unrecht hier, der am Kreuz hing. Aber ich habe eine Bitte. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und was hat Jesus ihm gesagt? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat nicht gesagt, du, da haben wir ein paar Schwierigkeiten. Du müsstest an sich ja noch getauft werden. Also zieht ihm nochmal die Nägel raus, nehmt ihn nochmal runter, lasst ihn nochmal schnell in eine Taufe. Oder lasst ihn mal schnell in der Gemeinde eintreten, damit er noch gerettet werden kann. Oder der müsste erst nochmal 5 Stunden Zeit haben, dass ihm seine ganzen Sünden einfallen, dass er Buße tut für alles. Merkt ihr etwas an der ganzen Sache? Wer Jesus hat, hat das Leben. Es gibt nichts mehr hinzu. Und darum gibt es Menschen, die haben Angst, wenn ich heute sterbe. Sie glauben an Jesus, an das Opfer Jesu, was er für sie vollbracht hat. Dann haben sie Angst. Oh, wenn ich heute sterbe, kann er mich denn annehmen? Ja. Weil er nicht guckt auf das, was du noch nicht bist, sondern auf das, was Jesus getan hat. Verstehst du? Nicht du musst deine Annahme verdienen. Jesus hat sie für dich erworben. Es ist ein Geschenk für dich. Das Geschenk kann man annehmen oder sagen, möchte ich ablehnen. Wenn du das Geschenk ablehnst, wird es nicht zu deinem Eigentum. Dann bleibt es mein Eigentum. Du kannst es nicht genießen. Ja? Du kannst sagen, nimm es mir. Danke. Jetzt ist deins. Jetzt ist es deins. Was immer du mit tust, ist deine Sache, es ist deins.
Ich gebe weiter.
Okay, kannst du tun. Gut.
Ja, ich frage immer so viele, ja, wie nennt ihr euch denn, ne? Wie nennt ihr euch denn? Also ich habe wiedergeborene Christen eben, ne? Und bei uns ist ja auch so eine Firma, die bei uns Computer ausstattet und mit der mich auch unterhalten. Der sagt dann, hier brauchst du nichts zu erzählen, ich bin total bibelfest. Ich habe mich schon mit Buddhismus, Hinduismus, Zeugen und allem beschäftigt und so, ne? Aber er glaubt eben auch an Jesus Christus, dass er für uns gestorben ist und so weiß auch, wer regiert da zu mir, ne? Und es bloß eben, was ist dann mit den Leuten los? Ich weiß ja dann von dem einen jedenfalls auch, dass der aber ganz gerne mal diese Bildchen aus dem Internet sich dann, ne? Das verstehen sie dann aber anscheinend nicht so in der Bibel dann so, ne? Dass das eben auch Verführung ist. Das würde ich in der Tat erst sagen, aber ich habe das nicht verstanden.
Es gibt zwei Dinge, das müssen wir auseinanderhalten.
Ja.
Ich komme gleich noch auf diese ganzen Sachen, vielleicht komme ich jetzt sofort darauf. Aber zuallererst müssen wir sehen, dass allein durch Jesus Christus das Heil kommt. Ich habe jetzt nochmal hier einige Punkte, die habe ich aufgeschrieben, da gehen wir jetzt auch rein. Wie ist der Weg? Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, letzte Bibelstunde, haben wir diesen ganzen Zeitraffer gemacht, vom Fall der Schöpfung, wann der Fall geschehen ist, bis zur Wiederherstellung. Haben wir letztes Mal darüber gesprochen. Und dieses Mal gehen wir da hinein, wie ist der Weg, erlöst zu werden? Welche Punkte muss ich tun, um erlöst zu werden? Dann habe ich geschrieben, A, Anerkennung, dass ich ein Sünder bin und gesündigt habe. Also auch zu Tatsünden, dass mein Sünderdasein auch zu Tatsünden geführt hat. Und im Römer Kapitel 3 sagt die Bibel, da ist nicht einer, nicht ein einziger, der nicht sagen kann, ich habe noch nie gesündigt. Den gibt es nicht. Aber nicht alle, die bekennen, Sünder zu sein, bereuen auch ihre Sünde. Das macht den Unterschied. Also zuallererst muss ich anerkennen, dass ich ein Sünder bin. Und Punkt B, dass ich Vergebung meiner Sünden brauche. Weil, das haben wir auch in einem der Abende gesprochen, wenn es einen gerechten Schöpfer gibt, und ich nehme jetzt mal dich, ich hätte dich geschädigt in meinem Leben. Wenn er gerecht ist, dann muss er mich für das, was ich an dir Schaden gewirkt habe, zur Rechenschaft ziehen. Oder? Wäre er sonst gerecht? Wenn er sagt, ach, das bisschen, was du dir angetan hast, ist nicht so schlimm, da sehe ich drüber weg. Das macht er nicht, weil er dann nicht gerecht wäre. Aber der Schöpfer ist gerecht und alles das, was ich an jemanden falsch mache, wird er mich zur Rechenschaft ziehen. Weil auch alle das, was andere an mir falsch gemacht haben, wird er auch andere zur Rechenschaft ziehen. Darum ist er gerecht und ich weiß, ich werde eines Tages vor einem gerechten Richter stehen, der mich zur Verantwortung zieht. Für das, wo ich andere geschädigt habe. Also brauche ich jemand, das ist bei mir Punkt D, ich brauche jemand, der für mich diese Schuld bezahlt. Der muss aber das Geld dazu haben oder das Mittel dafür haben, mich bezahlen zu können. Und die Bibel sagt, das war Jesus. Er war der einzige Unschuldige, der ohne Sünde war und der hat sein Leben für mich gelassen. Er hat mit seinem Leben für mein Leben bezahlt. Und das ist das Einzige, was Gott darum anerkennen kann. Es gibt niemand anders, der das getan hat. Nur in Jesus Christus ist eine Erlösung, weil er der Einzige ist, der ohne Sünde war. Es gibt keinen anderen, der je ohne Sünde gelebt hat auf dieser Erde. Und weil er als Sünder sein Leben gelassen hat für andere Sünder, darum kann ich, wenn ich es für mich in Anspruch nehme, Erlösung bekommen. Und das merkt jeder, der es tut. Denn in dem Augenblick, wo er sagt, Herr Jesus, ich anerkenne, dass ich ein Sünder bin, ich anerkenne, dass eines Tages Gottes Zorn wenn ich vor Gericht stehe, auf mich kommen wird und ich dem Zorn nicht entrinnen kann. Aber ich möchte jetzt mein Leben hier bereinigen. Und du hast für meine Sünden mit deinem Leben bezahlt. Das nehme ich für mich an. Bitte vergib mir. In dem Augenblick wird er merken, wie dieses unbewusste Gericht, unter das er steht, was er ahnt. Die meisten Menschen können hier unter einer gewissen Verblendung stehen. Die können dann, wer weiß, ob das wirklich so ist. Warten wir mal ab. Aber spätestens in der Todesstunde, da wirst du merken, ob sie erlöst sind oder nicht. Manche haben keine Möglichkeit mehr, sich schnell zu entscheiden, weil wir wissen, mancher, der im Autounfall oder wie jetzt im ICE sitzt und plötzlich so ein ICE vielleicht entgleist, du weißt nicht mehr, ob du da unten heil ankommst, lebend ankommst. Und so mancher hat keine Zeit mehr, das in Ordnung zu bringen. Aber wenn du das hier tust, du wirst merken, die ganze Last fällt von dir ab. Und die Bibel sagt im Hebräerbrief, dass Menschen, wenn sie Sündenvergebung bekommen, diese Angst vor der Ewigkeit, die Angst, diesem Schöpfer begegnen zu müssen und im Wissen zu wissen, dann kommt mein Gericht. Dem kann man nur durch das Opfer Jesu entfliehen, indem man Jesus das für uns bezahlt hat. Spätestens in der Todesstunde, da fangen sie an. Da merken sie, in einer Stunde oder zwei Stunden stehe ich vor dem Richter. Und ich weiß genau, ich kann nicht bestehen. Wenn sie dann in der absoluten Ruhe sind und sie dann auf ihrem Ruhekissen liegen und sie schlafen selig ein, dann weißt du, sie sind erlöst. Aber wenn sie dann unruhig werden, dann weißt du, dann merkst du ganz genau, ihr Leben haben sie nie geordnet. Und jetzt gehen sie auf den Richter zu und das spüren sie. Darum, es gibt einen Beweis, nämlich du kriegst Frieden in deinem Herzen, du kriegst Frieden mit Gott durch das Opfer Jesu Christi. Das ist das Zeichen. Dein Herz hat einen ganz, ganz großen Frieden. Das habe ich selbst erlebt damals. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, habe ich gedacht, neben mir kann eine Bombe fallen. Ich bin erlöst, das weiß ich jetzt. Ich weiß es. Das ist das Schöne, man weiß es. Man muss es nicht glauben und denken, ach, wäre schön, wenn ich wüsste. Nein, man weiß es. Man weiß es. Also, Punkt B war, ich brauche Vergebung meiner vergangenen Sünden. Und Punkt C, ich brauche auch Vergebung meiner zukünftigen Sünden. Weil auch dann, wenn ich zu Jesus gehöre, dann bin ich ja nicht ein Wundermensch, der keine Fehler mehr macht. Den gibt's nicht. Und wer das versucht, keine Fehler mehr machen zu wollen, der wird umso mehr machen, je mehr es versucht.
Auch deswegen.
Genau. Wer sich anstrengt, keine Fehler machen zu wollen, wird umso mehr machen. Das sagt die Bibel. Also ich weiß auch, ich brauche auch Vergebung meiner zukünftigen Sünden, weil ich Fehler mache. Punkt D habe ich gesagt, ich brauche einen Gerechten, der für meine Sünden bezahlt. Punkt E, ich brauche in mir in Zukunft eine Hilfe, durch die ich so leben kann, wie es Gott gefällt. Und die Bibel nennt das den Heiligen Geist, den Gott in uns hineingibt. Wer auf ihn vertraut, auf Christus in uns, nennt die Bibel das. Solange er sein Vertrauen auf ihn setzt, wird er im Sieg leben. Wenn er da rausgeht, wird er Fehler machen. F. Ich brauche Wiederherstellung und Heilung meiner Persönlichkeit. Und Punkt G. Ich brauche eine Hilfe und einen Leitfaden, der mir zeigt, wie ich leben soll. Das ist die Bibel. Gut, jetzt habe ich hier ein paar Bibelstellen dazu. Erstmal zuallererst die Rechtfertigung, wie das geht. Das steht in Lukas 18, Vers 13 und 14. Lukas 18, 13 und 14, wer war noch nicht dran, Alexander?
Das stimmt. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem.
Bis dahin. Was hat er gesagt? Oh Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich anerkenne, ich bin Sünder, ich habe Menschen geschädigt. Ich habe Menschen meinetwegen gedacht, die Spinner da. Ja? Die Verrückten. Und ja, wir laden immer wieder Sünden auf uns. Jeder Mensch richtet sich auf, jeder Mensch ärgert sich, jeder Mensch ist wütend. Das sind nun mal die kleinen Dinge. Und wie sich das täglich ansammelt. Allein in einem Jahr. Das kann ein ganzes Buch voll sein. Und was machte dieser Mann? Der bekannte, dass er ein Sünder ist. Und die Bibel sagt, dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Gut. Nächste Bibelstelle, 1. Johannes, also die Johannesbriefe, 1, Vers 9. Das gilt sowohl, na, lesen wir das erstmal. Ines, liest du?
Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit.
Ja. Was müssen wir tun?
Bekennen.
Wenn wir unsere Sünden bekennen, So ist er treu und gerecht. Und was tut er? Dass er uns die Sünde vergibt. Er vergibt zu uns. Da kannst du drauf bauen. Herr Jesus, das war jetzt falsch, es tut mir leid. Und schon ist die Sünde weg. Sie ist weg. Ist das einfach?
Aber nicht alle Sünden, oder?
Alle, jede.
Nein, ich meine jetzt, wenn einer so denkt, ne, dann könnte man, was weiß ich, was für schwere Sünden begehen und dann könnte man sagen, hier Gott, ich habe das und das gemacht, verzeih mir. Das geht ja nicht. Zum Beispiel jetzt, wenn jemand sehr Böses tut und so, das geht dann nicht, oder?
Wir müssen sehen, wie teuer die Sünde, die du oder ich gemacht hat, egal wer es ist. Ich nehme mal einen ganz extremen. Da hat jemand 5 Menschen umgebracht. Oder 1 oder 2 Menschen umgebracht. Jesus starb für ihn. In Amerika gibt es in manchen Ländern gibt es Todesurteil, wenn du jemanden umgebracht hast. Ja? Aber für ihn, für diesen Menschen, der jetzt schuldig ist, wurde Jesus schon umgebracht. Er starb schon stellvertretend für ihn. Ich weiß nicht, ob er die Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg kennt, die da passiert ist. Ein Vater von, ich weiß nicht, es waren eine Menge Kinder, die er gehabt hat. Manche sagen 5, andere sagen 10. Jedenfalls hat er eine Menge Kinder gehabt. Er wurde an die Wand gestellt und sollte wegen einer Tat erschossen werden. Und ein Pastor, der keine Kinder hat, der sah das. Und hat gesagt, nein, nicht er. Ich stelle mich für ihn hin. Ich nehme die Schuld auf mich. Dann hat er sich erschießen lassen. Für diesen Mann, der so viele Kinder hat. Und der Mann mit den Kindern ging frei aus. Weil er stellvertretend für ihn tat. Hier ging es um eine einzelne Sünde. Das hat Jesus getan. Jesus, der Gerechte, der Reine, der keine Schuld hatte, hat sich stellvertretend für unsere Schuld geopfert. Er starb also für deine und meine Schuld. Und nur wenn du das für dich in Anspruch nimmst, wenn du das glaubst, für dich, dann hast du Vergebung. Ob du Mörder bist oder Dieb oder 5-mal gelogen hast. Er hat für jede Sünde bezahlt. Weil er hat die höchste Strafe bezahlt. Er hat mit seinem Leben bezahlt. Das ist kein Witz. Das ist nicht billig. Und wer jetzt diesen Film, die Passion Christi, sich anguckt, der sieht, was es Jesus wirklich gekostet hat. Die Menschen sagen, das ist grausam. Ja, das war auch keine Streicheleinheit. Das ist brutal. Ja, es war so brutal. So schlimm hat Jesus das ertragen für uns. Die haben dann nicht mal fünfmal über seinen Rücken gestreichelt. Nein, die haben in furchtbarster Weise ihn die Strafe, die wir hätten erschmecken müssen, hat Jesus sie auf sich genommen. Das tat er für dich und für mich. Und nur darum kann ich ausgehen. Frei ausgehen. Wenn ich also meine Sünde bekenne, vergibt er mir, und nochmal, nur aufgrund des Opfers Jesu. Er vergibt mir nicht und sagt, na ja, du siehst ja ganz nett aus, dir vergebe ich mal. Nein, es muss jemand dafür bezahlen. Es muss jemand dafür bezahlen. Das ist klar. Nur auf des Grund dessen kann Gott dir vergeben. Nur weil jemand bezahlt hat. Das habe ich auch schon des Öfteren gesagt. Als Beispiel. Du stehst vor Gericht. Du hast eine schlimme Sache gemacht. Der Richter sagt, entscheidet für die Tat, die sie gemacht haben, entweder 30 Jahre Gefängnis oder 1 Million Euro, um herausgelöst zu werden. Was wäre das? Was würde das für dich bedeuten?
30 Jahre.
30 Jahre.
Ja.
Jetzt sitzt hinten einer in der hinteren Reihe. Der liebt dich, der mag dich. Und er hat die 1 Million Euro. Und er nimmt ein Scheckbuch und schreibt 1 Million Euro und unterschreibt. Jetzt nehmen wir mal ein Emmelsche ist der Richter. Und ich sage, ich bezahle für dich. Jetzt kannst du den Scheck annehmen oder du kannst ihn verweigern. Wenn du jetzt dem Richter den Scheck gibst, was muss der Richter denn sagen?
Ich bin frei.
Ja, ganz genau. Und darum geht's.
Ja, ich glaube aber, dass Emmelsche das auch ein bisschen anders meint. Maurer das ein bisschen anders meint. Weil sie sagt, das kannst du nicht in die Sünde begehen und so. Und weiß ich, abends liegst du dich hier, bevor du ins Bett gehst, sagst du, Herr, ich tue Buße und nächsten Tag mache ich die gleiche Sünde wieder und tue wieder Buße. Und also du musst dieses schon reinen Herzens tun und sagen, Herr, ich tue es nicht wieder.
Natürlich, nach katholischem Muster geht es nicht. Ja, das katholische Muster ist, ich sündige und ja, und morgen mache ich das wieder so und dann kriege ich ja wieder vergeben. Ja, ich kann da nicht eine Ohrfeige runterhauen. Nehmen wir mal an, du bist das. Nee, ich muss die mal anders. Ich kann jetzt nicht zu Ines gehen und Ines eine Ohrfeige hauen. Und dann sagen zu Alexander, Entschuldigung, dass ich deine Frau eine Ohrfeige hauen habe. Vielleicht das erste Mal, morgen komme ich wieder, dann haue ich ihr wieder ein und dann sage ich, du, entschuldige. Am dritten Tag gehe ich wieder hin, dann haue ich ihr wieder eine.
Die andere Seite.
Und dann sage ich, Entschuldigung. Was wirst du sagen auf der Ort?
Eine Entschuldigung nehme ich nicht mehr an.
Genau. Warum?
Weil du dich nicht veränderst, weil deine Entschuldigung nicht vom Herzen ist.
Genau.
Das haben wir nur dahingesagt.
Du meinst es nicht ernst?
Das ist, denke ich, die Frage, ja, dass durch dein Leben zu Jesus ja der Heilige Geist nicht kommt und dass du das gar nicht machen kannst.
Ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel, wenn jemand einen Menschen umbringt, dann müsste er die Strafe auch irgendwie eine Strafe kriegen dafür, dass er gemacht hat. Weil das ist ja eine schlimme Sache.
Genau.
Wenn einer jetzt einen kleinen Fehler begeht, dann ja.
Aber kann jemand mehr bezahlen? Jesus hat ja mit seinem Leben bezahlt.
Ja.
Es war ja nicht billig. Jesus hat ja nicht eine Ohrfeige gekriegt. Ja? Es hat ihm das Leben gekostet. Und nicht nur das. Wenn man mal die ganze Bandbreite dessen sieht, was man mit ihm gemacht hat. Man hat ihm eine Dornenkrone auf sein Haupt gedrückt, die voller Stacheln war. Metall und Glassplitter reingebunden, hat man 39 Mal mit Wucht über seinen Rücken geschlagen und die Bibel sagt, sein Rücken war wie ein geflüchtetes Feld, so haben die Fetzen runtergegangen. Das hat er alles ertragen.
Hat das eine Bedeutung, 39?
Ja, es gibt 39 Grundkrankheiten. Und für jede Grundkrankheit wurde Jesus einmal geschlagen. Das hat man festgestellt, dass es 39 Grundkrankheiten gibt. Und im ersten Petrusbrief sagt die Bibel, wegen seines Striemen sind wir geheilt. Ja, weil er es getragen hat, nicht weil wir es tragen müssen. Wer meint, es noch tragen zu müssen, der ignoriert das Opfer Jesu für sich. Was will der Teufel gerne machen? Er will das, dass wir es anzweifeln. Aber wer sich diesen Film anguckt, die Passion Christi, der weiß, das war keine Streicheleinheit. Manche Leute sagen, da kann ich nicht hingehen, das kann ich mir nicht ansehen. Das ist zu brutal. Ja, aber bitte, es war so. Er hat für den schlimmsten Sünder bezahlt, egal was er tut. Er hat jede Bandbreite der Sünde auf sich genommen. Vom Dieb bis zum Lügner bis zum Mörder. Außerdem, die dann mit ihm gekreuzigt wurden, die hatten ja diese Sünde gemacht. Der eine war ein Mörder. Aber das ist richtig, was wir gesagt haben, es darf nicht aus dieser Leichtfertigkeit rausgeschehen, ja? Und morgen mache ich die Sünde wieder, das macht ja nichts, Gott vergibt mir wieder neu. Nein, Gott vergibt mir, wenn ich es ernstlich meine. Wenn ich ernstlich meine. Gut, dann für Punkt C, Epheser Kapitel 4. Vers 26. Okay. Hm? Boris, liest du?
Ja. Ja. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen.
Genau. Lasst die Sonne nicht unter eurem Zorn untergehen. Und das in Verbindung mit Johannes 1, Vers 9. Wenn du jeden Abend zu Jesus kommst und sagst, ja, ich habe heute auch wieder das falsch gemacht, das weiß ich. Gott vergibt das. Weil er weiß, dass wir im Wachstum inbegriffen sind. Das heißt, wir lernen erst immer mehr, nicht mehr zu sündigen, wie richtig zu reagieren. Das ist nicht eine Sache, die wir von heute auf morgen können. Auch ein kleines Baby, wenn es aufwächst, das macht sich die ersten Jahre auch noch in die Hose, oder?
Ja.
Ja, macht sich in die Windel. Dann kriegt es von der Mutter ja auch nicht hinten drauf. Das ist das Alter. Aber wenn es mit 10 noch in die Hose macht, das stimmt fast nicht. Ne? Mhm. So ist es auch im geistlichen Alter. Mhm. Wir wachsen heraus aus dem, wie wir sind. Wir bleiben nicht die gleichen. Ja. Jeder von uns ist nicht der gleiche geblieben. Jeder von uns ist gewachsen. Und das, was ich vor 5 Jahren falsch gemacht habe, mache ich heute nicht mehr falsch. Aber ich mache heute auch noch was falsch. Natürlich. Aber das, was ich heute falsch mache, werde ich in einigen Jahren nicht mehr falsch machen. Und so reifen wir heraus und wachsen in das Ebenbild Christi hinein. Das ist ein Prozess. Und in diesem Prozess hat Gott Geduld. Er weiß, dass wir das nicht wollen. Es geht also nicht um, wir müssen unterscheiden zwischen bewusster Sünde und zwischen unbewusster Sünde. Man kann auch sagen Schwachheitssünde. Die bewusste Sünde, da müssen wir vorsichtig sein. Die vergibt Gott einmal. Aber die Schwachheitssünde, dass ich manchmal schneller bin mit meinem Mund wie meine Gedanken, das vergibt Gott 7×70 Mal. Ja, genau. Finde ich auch. Bin ich auch ganz glücklich drüber. Gut, der nächste Punkt.
Also, ich habe eine Frage. Wie meinst du das? Er vergibt das nur einmal.
Eine bewusste Sünde.
Also, was wäre das jetzt so im Konkreten, also zum Beispiel?
Wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, ne? Und du hast vorher gestohlen, als Beispiel, dann wird in Zukunft der in dir jetzt in dir wohnende Heilige Geist, in dem Augenblick, du siehst dein Portemonnaie liegen, der wird der Heilige Geist machen, dass dir, wo du früher vielleicht reingegriffen hast, er geht das. Bup, 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 bup. Tu das nicht, du kannst es nicht mehr. Wenn du jetzt aber sagst, geh weg, Heiliger Geist, ich will in das Portemonnaie, Das Portemonnaie ist mir wichtiger wie deine Warnung jetzt. Dann sündigst du bewusst. Mhm. Wenn du Gott bittest, nimm den Schutz weg, mit dem du mich schützt. Ja? Mhm. Das ist eine gefährliche Sache. Das machen aber nur Selbstmörder. Sag mal, also Menschen, die, ich kann mir kaum einen vorstellen, der so handelt. So, zu Punkt D. 1. Johannes 4, Vers 10. Mhm. 4, Vers 10. Nee, 1. Johannes, die Briefe, ganz hinten. Ganz hinten. Die Briefe sind hinten. 1. Johannes. Vorne ist das Evangelium und hinten sind die Briefe.
Bitte? Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen.
Genau. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Hier haben wir es, ganz deutlich. Ja? Er hat unsere Schuld auf sich genommen und so sind wir erlöst. Er hat bezahlt. Er hat diesen Scheck ausgestellt in seinem Sohn und gesagt, ich bezahle für dich. Und damit, wenn wir den Scheck annehmen für uns, wir können auch sagen, nee, das bin ich selbst schuld, das bezahle ich selbst. Ja, dann, gute Nacht für uns. Aber wenn ich den Scheck für mich in Anspruch nehme, sage, oh, danke, danke. Und wir geben ihm den Richter und sagen, dann sagt er, erlöst, Freispruch. Ja. Gut. Punkt E. Da heißt es, ich brauche eine Hilfe in mir selbst, die Anforderungen Gottes zu erfüllen. Das ist Johannes, jetzt kommt der Johannes, das ist Johannes Evangelium. 14, 26. Da haben wir mehrere Bibelstellen, müssen wir mehrere lesen. Vielleicht lesen wir erst noch einen Vers vorweg, bevor wir den lesen. Der Vers 16 und 17 auch mit, auch Johannes 14. Lies von Vers 15, 15 bis 17.
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch gesagt habe. Dann werdet ihr den Vater bitten, dass er an meiner Stelle jemanden zu euch senden soll, der euch helfen wird und euch nie verlässt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn deshalb nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er lebt schon jetzt bei euch. Und einmal wird er in euch sein.
Genau. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der ist in uns. Er hilft uns. Er ermutigt uns. Er geht nicht weg von uns. Da musst du nicht rufen, oh, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe. Er wohnt in deinem Herzen. Er wohnt in dir als dein Helfer. Gut, der nächste Vers, was habe ich gesagt? 26.
Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, er wird euch alles lehren und uns an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
Seht ihr? Das macht er, ja. Der wohnt jetzt in dir. Der wird dich lehren, der wird dich an alles erinnern. Der wird dich bewahren. Tu das nicht. Mach das nicht, das ist früher gemacht, das ist sein Eigentum, ja? Sei ehrlich. Der wohnt in dir und von innen her tut er das. Nächste Bibelstelle, wir lesen 4 über diese Sache. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Was war das für eine Übersetzung? Apostelgeschichte 1, Vers 8.
Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.
Ja, wenn der Heilige Geist in uns hineingekommen ist, haben wir Kraft empfangen. Kraft, nicht mehr zu sündigen. Kraft, zu widerstehen. Kraft, zu sagen, nein, nie mehr. Ja, und vorher, ich weiß nicht. Jetzt wohnt Gott selbst in uns. Und er gibt uns Kraft, nein zu sagen. Die letzte Bibelstelle zu diesem Thema, im 1. Johannesbrief, also wieder der Brief, 5, Vers 18. Wieder ganz hinten. Rita?
Ja, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott geborene bewahrt ihn, und der Böse tastet ihn nicht an.
Genau. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht mehr sündigt, sondern der aus Gott geboren oder das in ihm, was in ihm ist, dieser Heilige Geist, bewahrt ihn, schützt ihn. Wenn der in uns wohnt, der bewahrt uns. Ich weiß, als ich wiedergeboren war, wenn ich nur an eine Sache dran kam, die gefährlich war, dann ging das bup, 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 bup. Ich konnte das nicht tun, es ging nicht mehr. Früher hätte man sich drüber weggesetzt. Es ging nicht mehr, es ging nicht mehr. Er bewahrt mich. So, Gott hat also das Wichtigste in mich hineingegeben, damit ich in Zukunft auch so leben kann, wie er es will. Er hat mir Kraft dazu gegeben, ja? Früher, als der Heilige Geist noch nicht in uns gewohnt hat, da habe ich mir vorgenommen, oh, das tue ich heute nicht mehr. Und platsch, warst du wieder drin. Wenn der Heilige Geist in uns hineingekommen ist und wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, dann werden wir diesen Fehler nicht nochmal machen. Wenn wir doch wieder unser Vertrauen auf mich setzen, oh, das kriege ich schon hin. Lass uns das auch mal angucken in Galater 6. Vers 7 und 8.
Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleischverderben ernten. Wer aber aus dem Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten.
Genau. Wer auf sein Fleisch sät, ja, wer hofft, dass er das hinkriegt, was passiert mit dem? Der wird Verderben ernten. Das mache ich schon. Das kriege ich schon hin. Keiner von uns sagt, dazu brauche ich den Heiligen Geist nicht. Das sagt man nicht. Aber der clevere Bernd, der macht das schon. Und dann, patsch, geht's daneben. Und warum? Wer auf sein Fleisch steht, wird vom Fleisch Verderben an. Wer aber auf den Geist hofft, dem gelingt's. Dem gelingt's. Weil er sagt, nicht ich, aber du in mir machst das. Du gibst mir dazu die Kraft her. In mir, du wohnst ja in mir. Du gibst mir dazu die Fähigkeit. Du bist der Überwinder, wohnt in dir, verstehst du? Mhm. Der Überwinder wohnt nicht weit weg. Der wohnt in dir. Aber du kannst trotz des innenwohnenden Überwinders aus dir selbst heraus handeln. Und wenn du das tust, dann geht's daneben. Das will dieses Prinzip an sich sagen.
Aber das kannst du vorher nicht, an manchen Sachen kann man es natürlich schon unterscheiden. Aber oft merkst du das ja erst hinterher, dass.
Ja. Genau. Das habe ich jetzt wieder aus mir selbst getan. Ja. Spätestens die Frucht, da merkst du es dann. Wenn es daneben ging, dann weißt du, oh, das war ein eigener Versuch. Aber Gott ist, vergibt 7x70 Mal. Er übt immer wieder mit uns. Immer wieder. Er ist so geduldig. Er sagt, mach nochmal. Ist nicht schlimm. Steh wieder auf. Ich helfe dir. Ja? Und wir lernen das. So wie man ein Baby auch ermutigt. Das sagt man ja auch nicht, wenn das Kleine auf den Po fällt. Habe ich mir doch gedacht, du lernst das nie. Da sagt man auch, komm Kleines, komm, steh wieder auf, du machst das. Toll war das schon. Ja, mach ganz dumm hingefallen sein, du wirst es nicht sagen. Dumm, wie du da auf deinem Po fällst. Ne? Du ermutigst es, ne? Und durch die Ermutigung, was passiert? Es steht wieder auf und es wird immer besser. Und irgendwann es wird das Laufen immer sicherer. Und irgendwann ist es so, als wenn es nie anders gewesen wäre. So ist es mit uns auch. Ne? Wir hoffen auf Gottes in uns wohnenden Geist. Und dadurch wird es immer besser. Wunderbar. F. Lukas 4, Verse 17 bis 22. Also, Wiederherstellung und Heilung meiner Persönlichkeit. Bitte.
Ab 17?
Ja.
Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Jesus las: Mit mir ist der Geist des Herrn, weil er mich berufen hat. Er hat mich beauftragt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Den Gefangenen soll ich die Freiheit verkünden, den Blinden sage ich, dass sie sehend werden, und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Jetzt erlässt Gott alle Schuld. Jesus schloss das Buch, gab es zurück und setzte sich. Alle warteten gespannt darauf, was er zu sagen hatte. Er begann. Heute hat sich diese Voraussage des Propheten erfüllt. Während er sprach, konnte ihm die ganze Gemeinde nur zustimmen. Sie staunten alle über seine eindrückliche Rede und meinten, man kann es kaum glauben, dass er der Sohn des Zimmermanns ist.
Also hier hat er gesagt, was auf die Menschen zukommen wird. Ja? Denen gebe ich das, die mache ich davon heil, die mache ich da gesund. Ne? Auf jedem Bereich, wo einer hat, wo er blind ist, wo er krüppel ist, wo er gefangen ist in irgendwelchen Lüsten, in irgendwelchen Dingen, Jesus sagt, ich mache dich frei. Wo er zerschlagen ist, wo er Wunden hat in seinem Herzen, ja, wo er schmerzhaft ist, Jesus sagt, ich heile dich. Und die Bibel sagt in Vers 19, wie heißt es denn bei euch, der Vers 19, auszurufen?
Den Gnaden des Jahres, ja.
Auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn.
Genau. Die Bibel sagt sogar in genau übersetzt, das Jubeljahr des Herrn. Also die Folgen sind, Jubeljahr meint, nicht auf ein Jahr begrenzt. Das, was jetzt in dir beginnt, das wird dich zum Jubeln bringen. Ja? Wird dich sagen, juhu, ich hab das nicht mehr. Ich bin los davon, juhu. Ja? Das wird ein Jubeljahr für dich werden. Die Zeit der Erlösung, die Zeit, wo du wächst, wo du rauskommst aus deinem Problem, aus deiner Angst. Denk mal, wie viele Menschen leiden unter Angst. Und wenn die davon rauskommen, aus dieser Angst, die sagen, oh, meine Angst ist weg. Meine Angst, ich leide nicht mehr. Das ist weg. Das hat Jesus an mir getan. Ich habe das nicht mehr. Das Problem ist weg. Das ist ein Jubeljahr für sie. Und das Jubeljahr zieht sich hin von dem Tag ihrer Entscheidung bis zum Tag, wo sie heimgehen. So lange gilt das Jubeljahr. Das Jubeljahr war symbolisch immer das Jahr der Freilassung. Wenn sie als Sklaven freigelassen wurden, dieses siebte Jahr, in dem sie freigelassen wurden, war das Jubeljahr. Und der Herr Jesus sagte, jetzt bin ich gekommen, euch das Jubeljahr zu verkündigen. Ihr seid frei. Das ist schöner gibt es nicht. Was Schönes gibt es nicht. Vielleicht gibt es einige gute Menschen unter euch, die keine Probleme hatten. Mein Leben war voller Probleme. echt voller Probleme. Für mich hat nur Anita geredet damals. Ich habe nur meinen Mund aufgemacht, wenn es sein musste. Weil ich war so kaputt in meiner Persönlichkeit, dass ich schon Angst hatte, ich wähle die falschen Worte und dann lachen sie mich wieder aus. Könnt ihr euch heute vielleicht nicht mehr vorstellen, aber es war so. Und bei mir hat genauso das Jubeljahr begonnen. Als ich meine ersten Predigten gehalten hatte, ich musste 2 bis 3 Mal auf Toilette vorher. So eine Angst habe ich gehabt, dass das schief geht. Heute brauche ich nicht mehr auf Toilette. Jedenfalls nicht aus Angst. Das ist das Jubeljahr. Gott erlöst uns aus unseren Problemen. Er holt uns raus. Er macht uns, so lange ist das Jubeljahr, bis wir total heil sind in unserer Persönlichkeit. Wenn man kein Interesse daran hat und möchte gern so bleiben, wie er ist, dann lässt er auch so. Nur der Interesse daran, heil zu werden. Jesus sagt, dafür bin ich gekommen, dich glücklich zu machen. Das ist meine Bestimmung. Ich will dich heil machen, ich will dich aus deiner Versklavung herausbringen. Manche Leute sind Sklave des Essens. Auch nicht lachen. Damit meine ich nicht, dass sie essen, damit meine ich...
Weil
Bärbel
immer so gerne isst.
Nein, Bärbel kann das nicht sagen. Manche Menschen, die, natürlich muss jeder seine Grundbedürfnisse stillen, das ist doch klar, das hat jeder von uns. Jeder kann sich auch satt essen, Gott hat nichts dagegen, der eine isst, das weiß ich, 2 Scheiben Brot, der andere isst 1 Scheibe, der andere isst 4 Scheiben Brot. Solange er nicht Völlerei betreibt und an sich sieht man das, die Menschen, die oft zu viel essen, die gebunden sind im Essen, das wird immer sichtbar sein an ihnen. Aber nicht bei dem, jeden, bei dem es sichtbar ist, der isst auch zu viel. Manche haben auch Drüsenkrankheiten oder ähnliche, wo der Körper dann, ich weiß auch von Menschen, die müssen solche Dinge nehmen wie Beta-Blocker oder was, ja. Die gehen auf durch die Medikamente wie ein Hefekuchen, obwohl sie nicht zu viel essen. Aber auch der zu viel isst, der bleibt an sich nicht super schlank. Aber es gibt auch Leute, die sind auf andere Weise gebunden. Die können...
Aber ich ziehe mir das nicht an. Also,
das ist mein anderes Problem. Ich spreche niemand persönlich
an. Ich ziehe mir das auch nicht an. Ich weiß, dass ich zu dick bin, aber ich ziehe mir das nicht an.
Aber Jesus heilt und will heilen von diesen Dingen. Andere Leute, die müssen nachts an ihrer Pralinen-Schublade, ja? Es ist eine Ersatzbefriedigung. Hört mal zu, es ist eine Ersatzbefriedigung, wo ihr nicht die Liebe bekommen habt oder die Menschen nicht die Liebe bekommen und die ihnen zustellt. Ja? Gott will das heilen. Dass wir das nehmen können. Wir können immer noch Pralinen nehmen, aber wir müssen es nicht mehr aus diesem Motiv nehmen. Ja? Aber ich muss mal was Gutes tun. Ja? Und dann essen wir das. Das ist nicht das Motiv, sich Gutes tun. Wenn du dir was Gutes tun willst, dann bete eine Weile oder bete Jesus an, dann tust du dir was Gutes. Mit den Pralinen tust du nichts Gutes, das macht süß schmecken. Die schmecken gut, ich mag die auch. Aber es ist, um sich was Gutes zu tun, das ist das falsche Motiv. Gut. Punkt G, der letzte. Eine Hilfe und auch Leitfaden, die mir zeigt, wie ich leben soll. Die Bibelstelle. Wieder, sind wir noch im Johannes? 1. Johannes 2, wieder die Briefe. 1. Johannes 2. So viel habt ihr noch nie in den Briefen gelesen, ne? Erste Johannes, stimmt das?
Moment. Das soll da stehen.
Ja, 14, doch, schön. Ja, du bist dann der Nächste, ne?
Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt.
Ja, weil das Wort Gottes in euch bleibt. Das habt ihr nicht vergessen, ja? Und ihr den Bösen überwunden habt. Wenn wir das Wort Gottes vergessen, das uns Maßschnapp und Richtschnur ist, wie ein Spiegel ist, dann würden wir nicht überwinden. Dann gucken wir auf die Probleme, dann gucken wir auf die Angst oder auf das, das wird das Problem wie ein Berg in unserem Leben. Und dann kommt Herzschlag. Oh, oh, dann kommen die Probleme. Oh, ich habe so eine Bedrückung, ich muss mal wieder eine Pille nehmen. Wir müssen das Wort Gottes bekennen über uns. Wir müssen sagen, nein, das wird mich nicht runterziehen. Jesus wird dir helfen. Ja, oftmals widerstehen wir den Sorgen nicht, sondern die Sorgen beschäftigen uns. Und warum? Weil wir nicht im Wort bleiben. Aber hier heißt es, weil ihr im Wort bleibt. Ihr seid stark, wir bleiben im Wort. Dann noch 1. Petrus, der 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 22 bis 25.
Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend, aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und das bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch das Evangelium verkündigt worden ist.
Genau. Ja, die Blume fällt ab, die verdorrt irgendwann, aber das Wort des Herrn bleibt. Und das Wort des Herrn hat Kraft, nämlich nur dann, hört mal, unsere Seelen, die sind nämlich jetzt schon widerspenstig. Die wollen immer ihr Recht. Sagt dir einer was Böses, dann will deine Seele, dass du ihm einen zurückhaust. Ne? Sagt dir einer, du spinnst wohl, du auch. Ja? Wir wollen unser Recht, unsere Rechtfertigung. Aber hier steht geschrieben, da ihr eure Seelen gereinigt habt, durch Gehorsam gegen die Wahrheit. Ja? Du willst gehorsam sein. Du hast deine Seele gereinigt, indem du sagst, nein, ich tue, wie Gottes Wort sagt. Wenn einer dir was Böses sagt, dann haue ich nicht zurück. Ne, das schlage ich nicht zurück mit bösen Worten. Ich sage nicht, du bist selbst verrückt. Ne? Sondern ich kann sagen, warum bist du so ärgerlich auf mich? Was habe ich gemacht, dass du so böse auf mich bist? Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht gehorsam gegenüber dem Worte Gottes haben, dann werden unsere Seelen nicht gereinigt. Dann sind wir immer wie ein Pulverfass. Immer wieder gehen wir hoch. Wir müssen uns entscheiden zu sagen, nein, das ist nicht in Ordnung, zurückzuschlagen mit Worten. Nein, das will ich auch nicht mehr tun. Herr, hilf mir. Ich brauche das nicht mehr und ich will das nicht mehr. Ich muss mich nicht rächen.
Und was macht man, also wenn man sich jetzt praktisch dem anderen beugt und sagt, ja, dann sag es mir doch, dann zeig mir auf, wo du denkst, wo ich Fehler habe oder so. Und wenn er überhaupt nicht darauf eingeht, wie soll man dann weiterverfahren? Also dann soll man das immer wieder neu auf sich ergehen lassen, wenn man jetzt beispielsweise so, wie soll man sagen, angemeckert wird oder wie, also die ganze Zeit immer, oder soll man dann irgendwann mal, also man ist ja dann im Endeffekt ja sowas. Ja, also ich würde sagen, schon fast ein Sündenbock, wenn man das immer so...
Nein, man kann auch Grenzen ziehen zu der ganzen Sache. Aber das ergibt der Einzelfall, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen. Im Einzelfall muss man sagen, du hast kein Recht, mit mir so umzugehen. Wenn du mir nicht sagst, wenn ich was falsch... Ich würde mich ja gerne entschuldigen, wenn es was gibt. Ja? Ich halte mich nicht für gerecht, dass ich alles richtig tue. Ich mache auch Fehler, aber ich möchte mich dann auch entschuldigen. Ich möchte dir auch nicht wehtun. Wenn man da richtig drauf zugeht, dann denke ich, dann hört das auf. Wenn man nur einen Schlagabtausch immer macht und zurückhaut, dann hört das nie auf. Dann wird es immer schlimmer. Und hier heißt es nochmal, da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe. Ja? Weil, das wisst ihr auch unter den Geschwistern, mit manchen Menschen kommt man gut klar. Aber dann gibt es wieder einen, mit dem hat man Schwierigkeiten. Ne? Vielleicht ist er so komisch von seiner Art und die Art mache ich gerade nicht, wie der nun ist. Und was passiert mir da? Oh, der schon wieder. Oh, jetzt macht der schon wieder seinen Mund auf. Ja? Dann passiert es sehr leicht, dass ich mich über den aufrege, weil den mache ich allein. Aber der mit seiner Art, der geht mir auf den Keks. Und was sagt die Bibel? Jesus hat ihn angenommen. Du sollst ihn auch annehmen.
Amen.
Steht das so geschrieben? Es steht so. Was kannst du nur tun? Du kannst sagen, Herr, ich habe echt Schwierigkeiten mit dem, das bekenne ich. Herr, scheinbar fehlt mir die Demut, den anzunehmen, aber du kannst mir helfen. Du kannst mich herausbringen. Ich will das. Ich will den annehmen. Ich will den lieben, selbst mit seiner für mich komischen Art. Vielleicht gibt es ja auch einen, der sich über mich so aufregt. Der muss ja mit mir auch klarkommen, oder? Und wenn Frieden unter uns sein soll und echte Liebe unter uns sein soll, gibt es nur eine Schiene. Wir nehmen uns an, so wie wir sind. Ich rege mich nicht auf über die Kleinigkeiten des anderen, über die Kleinigkeiten dessen, sondern wenn ich will, dass ich auch angenommen werde mit meinen, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten, dann muss ich das gleiche Prinzip auch mit anderen machen. Ja, und darum muss ich sagen, ich entscheide mich, ihm plus seiner für mich komischen Art ihn anzunehmen. Dafür entscheide ich mich. Und wenn das geschieht, dann werde ich gereinigt durch das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes sagt, wenn du angenommen werden willst, dann musst du auch annehmen. Das Wort Gottes sagt, es ist mir wie ein Spiegel. Es hält mir das immer wieder vor und es sagt mir, das ist nicht in Ordnung, wie du tust. Du willst doch auch heil werden. Wenn du kommst und sagst, was, du bist auch hier? Oh, hätte ich das geahnt, ich würde gar nicht kommen. Na, wie oft würdest du noch kommen? Und nächstes Mal, wenn du wiederkommst, du auch wieder? Oh nein, wie soll ich das durchstehen? Ja, irgendwann bleibst du weg. Ja, warum? Weil man dich nicht so annimmt, wie du bist. Gott hat gesagt, oder die Bibel sagt, wenn Gott uns angenommen hat, dann sollen wir den anderen auch so annehmen. Nur so wird er heil, durch Annahme. Wenn ich ihm, wie ich das am Anfang gesagt habe, die Punkte gebe, die Wertschätzung, wir könnten dann, das hat er doch nicht verdient. Ja, du hast es doch auch nicht verdient. Es geht ja nicht um Verdienen. Das, was Jesus mit uns tut, ist, das sprechen wir nächstes Mal drüber, ist reiner Gnadenakt. Nur Gnade. Gnade über Gnade. Wenn er uns das gibt, was wir verdient haben, ja, dann gute Nacht um uns. Was er tut, er sagt, ich bin geduldig mit dir. Ich bin nochmal geduldig. Und morgen bin ich wieder geduldig. Und übermorgen bin ich wieder geduldig. Wisst ihr, was ich neulich bekannt habe über mich? Das hat mir sehr geholfen. Die Fehler, die ich morgen mache und übermorgen mache, und die ich in einem Jahr mache, die hat er mir auch schon vergeben. Der hat er mir alle schon längst vergeben. Der ist so großzügig. Der vergibt so großzügig. Und wenn du dieses großzügige Denken hast, dann wirst du das gleiche großzügige Denken auch an anderen legen. Gott ist großzügig mit uns. Er ist ein großzügiger Vergeber. Aber er möchte auch, dass so großzügig wie er mit dir ist, wenn du was sagst, oh Gott, jetzt muss ich dir bekennen, mir ist da schon wieder was passiert. Dann sagt Gott, ja was denn? Oh, ich habe gedacht, das ist ein Spinner. Sag Gott, na und? Du wirst schon verändert, Benne. Ich mache das schon in deinem Herzen. Oh, Gott sei Dank. Diese Großzügigkeit, mit der Gott uns immer wieder begegnet. Diese Großzügigkeit in der Vergebung. Ja, wir kommen so, oh, können Sie mir das nochmal vergeben? Was habe ich denn schon vergeben? Ich bin nicht so kleinlich, wie du von mir denkst. Und so, wenn wir erleben, dass der Gott so großzügig mit uns ist, dann werden wir auch großzügiger werden. Es ist ein Prinzip. Gut. Hier enden wir für heute. Nächstes Mal geht es hier weiter.